Unser Text für heute Morgen steht, wie ist es anders zu erwarten, im Markus-Evangelium. Wir machen weiter in Kapitel 3, Verse 13 bis 35. Markus 3, Kapitel 13 bis 35. Da heißt es, und er steigt auf einen Berg und ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien, damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12, und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen die Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus und Thaddäus und Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Nächste Begebenheit. Und er kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmenge zusammen, dass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Nächste Gelegenheit oder Begebenheit. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebub. Und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und mit sich selbst entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat, und dann wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden, und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Nächste Begebenheit. Und es kommt seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen und sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich möchte noch mal kurz mit uns beten. Herr Jesus, diese Worte sind Worte Gottes. Wir finden sie in der Bibel. Es sind nicht Menschenworte, sondern dein Heiliger Geist hat sie niederschreiben lassen zu unserer Belehrung. Und wir möchten uns heute darunter beugen, möchten nicht über das Wort reden, sondern uns unter das Wort stellen. Gib dazu Gnade. Rede du deutlich und lass uns deine Stimme vernehmen. Amen. Vier Begebenheiten stehen heute Morgen vor uns und die Frage ist, was machen wir damit? Ich glaube, wir kennen sie alle. Es sind keine neuen Begebenheiten, es sind keine Begebenheiten, die besonders schwierig sind. Es sind vielleicht ein paar Reizthemen drin. Ja, man könnte über Erwählung, Prädestination reden, Nebensache. Man könnte reden über die Sünde, wieder den Heiligen Geist. Dann würde das Ganze sicher ja recht spannend, aber auch eigentlich nicht die Hauptsache. Ich wünsche uns, dass wir heute Morgen uns überlegen, warum lässt der Heilige Geist diese vier Begebenheiten so hintereinander aufschreiben und uns in Bayern das heute Morgen lesen. Was will er dir, was will er mir sagen? In diesem Text steckt unendlich viel drin. Und ich maß mir nicht an, heute Morgen den komplett auslegen zu können. Ich bin normalerweise jemand, der doch recht nah am Text, durch den Text geht. Aber genehmigt mir heute Morgen mal eine etwas andere Vorgehensweise, die vielleicht ein wenig untypisch ist. Aber ich wünsche euch, oder ich wünsche mir, dass ich euch mitnehmen kann auf eine Reise einmal quer durch die Bibel. Keine Sorge, ich halte keine Sprungbrettpredigt. Ich möchte beginnen mit 2. Petrus 1, Vers 16. Diesen Vers haben wir bei der Einleitung ins Markus-Evangelium vor uns gestellt, weil sie uns die Art und Weise zeigt oder vielleicht auch den Beweggrund, warum das Markus-Evangelium geschrieben ist. Da schreibt Petrus: Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen sind. Das Markus-Evangelium geht, wie könnte es anders sein, um den Herrn Jesus. Und da geht es heute Morgen drum. Und Petrus, der ja der Lehrer von Markus war in Rom, der ja eigentlich so die Quelle war, aus der Markus seine Informationen geschöpft hat, schreibt keine Fabeln, sondern wir sind Zeugen seiner Herrlichkeit geworden. Und so haben wir euch die Macht des Herrn Jesus, die Autorität, seine Person vorgestellt. Es geht um Fakten. Ich bin vor ein paar Wochen mit euch, ich weiß nicht, 2, 3 Wochen, mal sonntags morgens, ich glaube im Abendmahl, von diesem Vers aus in den Jesaja gegangen. 53. Mich erinnert dieses Kapitel Jesaja 53 sehr stark an das Markus-Evangelium. Dort ist eines dieser 5 Knecht-Gottes-Lieder im Jesaja zu finden, wo der Knecht Gottes besungen wird. Und wir lesen die und dort wird uns vorgestellt, warum der Jesus gekommen ist und was er getan hat. Da werden so die Fakten, die Machttaten, die Herrlichkeit des Herrn Jesus prophetisch vorgestellt. Und da heißt es ja in Vers 3 und 4, er trug unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für Gott, für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Da werden Dinge aufgezählt, die der Messias, wenn er auf die Erde kommt, bewirken wird. Da ist zunächst die Rede davon, dass er unsere Leiden trägt, unsere Krankheiten, unsere Schmerzen, unsere Schuld, unsere Sünde. Und wenn wir Markus die ersten 2 Kapitel anschauen, dann finden wir Wunder, eins nach dem anderen. Und wenn wir mal genau hinschauen, sind diese Wunder genau das, was Jesaja 53 beschreibt. Er hat unsere Leiden getragen. Das erste Wunder im Markus-Evangelium, Heilung eines Besessenen. Da geht es um Leid, da geht es nicht um Krankheit, sondern um echtes Leid. ein Mensch versklavt unter den Teufel. Und der Jesus löst dieses Problem. Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen, Krankheiten. Zweite Wunder, Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Merkt ihr, Markus tritt den Beweis an, der Herr Jesus ist der Messias. Er ist der, auf den wir warten. Er war durchbohrt um unserer Vergehen und zerschlagen um unserer Sünde willen. Das nächste Wunder, was Markus berichtet, ist ein Wunder, was damit zu tun hat, dass ein Aussätziger heil wird. Und wer die Bibel kennt, weiß, dass der Aussatz im Alten Testament das klassische Bild für Sünde ist. Dann lesen wir von der Heilung eines Gelähmten. Und wir lesen im Jesaja, dass er Frieden und Heilung gebracht hat, Dinge wieder in Einklang gebracht hat. Hier ist ein Gelähmter, der Körper funktioniert nicht mehr. Er kann nicht mehr das, was er soll. Da ist eine Diskrepanz. Und der Jesus nimmt diese Diskrepanz, diese Not weg, schenkt Frieden und Heilung. Nach den Wundern, wir haben letztes Mal die Predigt gehört über Markus 2, 13 bis 3, 12. Na, wir haben nicht den ganzen Text letztes Mal gehabt, sondern einen Teil davon und das vorletzte Mal. Da wurde der Jesus vorgestellt, wie er immer wieder abgelehnt wird, wie er sich verteidigen muss, warum er am Sabbat heilt, warum er Ehren ausraufen seinen Jüngern und was nicht alles. Er wird in Frage gestellt und auch das finden wir im Jesaja. Im Kapitel 53, Vers 2 und 3 heißt es, dass er aufgesprosst ist vor uns wie ein Reis und wir haben ihn nicht erkannt. Wir haben an ihm gezweifelt. Auch das finden wir im Markus-Evangelium. Merkt ihr, wir gehen so ein bisschen rückwärts im Jesaja und vorwärts im Markus. Wenn wir das logisch weiterführen, dann müsste unser Text heute Morgen mit Jesaja 53, Vers 1 zu tun haben. Und genau das ist es. In Jesaja 53, Vers 1 heißt es, an wem oder wer hat unserer Verkündigung geglaubt und an wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Ich möchte heute Morgen unter diesen beiden Fragen mit euch den Text betrachten. Und ich glaube, dass wir diese zwei Verse durchs ganze Markus-Evangelium oder diese zwei Fragen durchs ganze Markus-Evangelium mitnehmen sollten. An wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Wer hat was von dem Herrn Jesus erkennen können? Wer hat die Wunder miterlebt? Wer hat erlebt, wie er gepredigt hat, wie er abgelehnt worden ist? Wer könnte Jesus erlebt haben, kennen? Und was könnte er von ihm kennen? Und dann ist die entscheidende Frage, was hat derjenige damit gemacht? Hat er geglaubt? Jesaja redet von Glauben. Wahnsinn, ne? Altes Testament. Merkt ihr, was wir heute Morgen machen? Normalerweise schaut man das Alte Testament durch die Brille des Neuen Testaments an. Und ich möchte heute mit euch mal das Neue Testament durch die Brille des Alten Testaments anschauen. Im Alten Testament wird der Messias verkündigt. Er wird kommen. Und schemenhaft wird er dargestellt. Und dann heißt es, das haben wir euch schemenhaft gesagt und wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr geglaubt? Die im Alten Testament glaubten praktisch, wenn wir die Zeitachse, hier ist die Schöpfung und hier ist das Ende der Welt, hier in der Mitte steht das Kreuz. Die vom Alten Testament glaubten von der Seite Richtung Kreuz, hatten es auch noch nicht erlebt. Wir stehen genau auf der anderen Seite und schauen aus der damaligen Zukunft aufs Kreuz zurück. Wir haben es auch nicht gesehen. Wir müssen genauso glauben. Die Frage ist, was haben wir von ihm erkannt und wie gehen wir damit um? Und heute Morgen werden wir drei Menschengruppen in diesen vier Begebenheiten sehen. Einmal die Jünger, dann die Anverwandten, Brüder und Schwestern und die Mutter, die packe ich zusammen, damit wir nicht so viel haben, damit wir schön drei Abschnitte haben, wie es sich gehört. Und dann zum Schluss die Pharisäer. Drei Gruppen, die Dinge mit dem Herrn Jesus erlebt haben. Und die Frage ist, was haben sie damit gemacht? Sie haben alle den Arm Gottes, das Handeln Gottes in dem Herrn Jesus unterschiedlich erlebt. Und die Frage ist, was hat es in ihnen bewirkt? War Glaube da? Haben sie Glauben gehabt oder nicht? Und wie gehen sie damit um? Und wenn wir diese beiden Fragen stellen, dann geht es natürlich nicht nur um die Jünger und die Pharisäer, das hat sich eh alles schon erledigt, und die Verwandten, sondern es geht um dich und mich. Und wie gehe ich damit um, was ich mit dem Herrn Jesus erlebt habe? Steigen wir mit den Jüngern ein. Es muss schon was Geniales gewesen sein, den Herrn Jesus auf dieser Erde zu erleben. Zu sehen, wie er plötzlich Dinge tut, die unmöglich sind. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen Fans wurden, ihm nachgefolgt sind, mitgelaufen sind. Und unter diesen Fans, genau wie es unter Fußballfans unterschiedliche gibt, gab es welche, die haben die ganze Sache noch ein bisschen genauer genommen. Die haben gesagt, ich glaube das, was der Herr Jesus ist. Und was er sagt, das stimmt. Und ich möchte Beziehung zu ihm haben. Und sie haben angefangen zu glauben. Und manche waren so begeistert, die sind ihm nachgefolgt. Überall, wo er war, waren auch sie. Heute würde man sagen Schlachtenbummler, ne? Überall, wo der Verein spielt, sind die auch. Und aus dieser Menge geht Jesus her und sucht 12 aus. Und er ruft sie heraus und hat Aufgaben für sie. Er ruft 12 heraus, die er will. Rattert es jetzt bei dir? Ah, jetzt geht es um Vorherbestimmung. Nicht schon wieder. Schieb das Thema ein bisschen beiseite. Heute Morgen geht es darum, was machen wir damit? Dass wir unserem Herrn Jesus begegnen. Dass unser Herr Jesus uns ruft. Hier an dieser Stelle geht es bei Berufung und was er will, um Dienst. Er hat Aufgaben und deshalb beruft er. Und ja, er hat es getan nach seinem Willen, wie er wollte. Und damit du frei wirst von diesem Gedanken der Vorherbestimmung, erinnere dich an Römer 8, 28. Wenn er ruft, wenn er vorherbestimmt, dann hat er auch vorhergesehen. Er macht keine Fehler. Es gibt keine Ausrede. Er steht da und ruft 12 Jünger, die er will. Die Frage ist, was macht man? Was macht man? Man geht oder man geht nicht. 12 Jünger, an denen der Arm des Herrn geoffenbart worden ist. 12 Jünger, die Wunder erlebt haben, werden gerufen in den Dienst. Gott hat eine Aufgabe für sie. Was machen sie? Was machst du? Was hast du schon alles mit dem Herrn Jesus erlebt? Und er kommt und sagt, ich will dich haben für einen Dienst. Wie gehst du damit um? Wir haben uns am Donnerstag im Hauskreis ausgerechnet, na Zufall nicht, aber es ist Verführung, mit den Söhnen vom Zebedäus und seiner Familie beschäftigt. Die kommen ja hier auch vor. Jakobus und Johannes, die Donnersöhne. Ne? Bist du ein Donnersohn, haben wir uns gefragt. Donnersohn sein ist was Gutes. Donnersöhne waren die, die es nicht ertragen konnten, wenn der Herr Jesus abgelehnt wurde. Kennst du sowas? Hast du solche Gefühle? Ich hoffe, ja, beschäftige dich mal mit den Söhnen des Zebedäus. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, an den Söhnen des Zebedäus wird deutlich, was heißt, wenn der Herr Jesus ruft. Die hatten Aufgaben, die hatten Bindungen, die hatten einen Vater, der war Fischer. Und sie waren Angestellte, Familienunternehmen. Und der Jesus ruft und sie gehen und der Vater lässt sie gehen. Und die Mutter eifert dafür, dass ihre Söhne einen Platz im Reich Gottes haben. Seid ihr solche Familien? Geht ihr so damit um, wenn der Herr Jesus ruft? Ich hoffe ja. Ich möchte ein klein bisschen noch auf das Rufen eingehen, bevor wir wieder diese beiden Fragen von Jesaja an den Text stellen. Der Jesus nennt klar den Grund, warum er ruft. Er sagt, damit. Zweimal finden wir diesen Ausdruck in unserem Text. Da heißt es, damit sie bei mir seien. Das war das erste Ziel, die erste Absicht, die er hatte. Er wollte, dass die Jünger Gemeinschaft mit ihm hatten. Das zweite war, damit sie predigen. Vollmacht haben zu predigen. Und die dritte Sache war, dass sie Vollmacht hatten, Dämonen auszutreiben. Beginnen tut aber alles, damit sie bei mir sind. Was bedeutet das? Der Jesus ruft die Jünger und sagt, ihr sollt noch näher kommen. Ihr sollt aus der Gemeinschaft mit mir heraus euren Dienst tun. Hier geht es um Ausbildung. Nicht jeder soll auf die Bibelschule gehen, aber jeder, der Dienst für den Jesus tut, muss diesen Dienst tun aus der Stille mit ihm. Dort beginnt alles. Ob Predigtdienst oder Gemeindemittagessen oder Gemeindeputzen oder Kaffee kochen oder Teenie-Kreis machen oder Hauskreis machen oder. Stille mit Gott. Kennst du das? Das ist der schwerste Dienst. Hältst du Stille mit Gott aus oder weichst du aus? Suchst du sie oder meidest du sie? Ist sie dir lästig? Für die Jünger, für den Herrn Jesus war klar, die müssen erstmal in die Stille zu mir. Und dann sollen sie predigen. Was sollen sie denn predigen? Worum geht's denn? Es geht um ihn. Unser letzter Abschnitt, Kapitel 3, Vers 12, hat damit aufgehört, dass gewisse nicht mehr predigen sollten. Wisst ihr, wer das war? Das waren die Dämonen. Die Dämonen wollten verkündigen, wer Jesus war. Und Jesus sagt, nein, ihr nicht, still. Und sie dürfen nicht. Und dann ruft er 12 Jünger und sagt, kommt, lernt mich kennen. Kommt in die Stille zu mir und ihr sollt predigen. Ihr sollt es tun. Ihr sollt nämlich die sein, die erleben, wer ich bin und was ich bin. Denk an Jesaja 53. Dämonen werden das nie erfahren, was es heißt, dass der Jesus unsere Lasten getragen hat, unsere Leiden, unsere Krankheiten, unsere Sünden, unsere Schuld. Das erleben Menschen Und deshalb ruft er Jesus Menschen in seine Nähe und sagt, ihr sollt predigen. Und dann gibt er ihnen als drittes noch die Vollmacht über die Dämonen. Dämonen aus ihrem Machtbereich über Menschen zu verjagen. Mich hat das erinnert an den Vers aus Epheser 6, wo es heißt, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und der Jesus gibt seinen Jüngern hier, die er beruft für diesen Dienst, eine besondere Waffe, ein besonderes Mittel, um zu helfen, dass dieser Machtwechsel von der Finsternis ins Licht stattfindet, dass Menschen unter der Herrschaft des Bösen hinwegkommen, unter die Herrschaft des Herrn Jesus. Nochmal die Frage, was ist, wenn der Herr Jesus vor dir steht und sagt, ich habe eine Aufgabe für dich, ich will dich in meinen Dienst rufen? Dann ist erstmal die Frage, willst du oder willst du nicht? Was machst du? Da ist die Frage, glaubst du? Hier sind Jünger, also die waren schon zunächst mal gläubig, sage ich. Wir werden gleich noch darüber ein bisschen genauer reden. Es waren Menschen, die mit dem Herrn Jesus unterwegs waren. Und er ruft sie und sagt, ich habe eine Aufgabe für euch. Und da ist die Frage, glaubst du ihm? Bei Abraham heißt es, er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit. Da steht nicht, er glaubte an Gott, sondern er glaubte Gott. Wenn ich jemanden glaube, heißt das, das, was er sagt, nehme ich ernst. Das halte ich für wahr. Glaubst du? Was hast du alles schon von ihm erlebt? Wie hast du ihn kennengelernt? Und jetzt ist die Frage an dich. Wenn er dich ruft und sagt, ich möchte, dass du in die Stille mit mir kommst und aus dieser Stille heraus eine Aufgabe erfüllst, glaubst du ihm? Sagst du, ja klar, wenn er ruft, gehe ich. Tun wir. Und ich glaube, das tun wir alle. Ganz ehrlich. Aber die Frage ist, tun wir alles genauso, wie er will? Für die Jünger hatte er drei Aufgaben. Ich könnte mir vorstellen, der eine sagt, oh, ich hätte gerne das, also mit den Dämonen, das ist eine tolle Sache, das gehe ich jetzt direkt ausprobieren. Da werde ich Wunderheiler. Wir haben so viele Besessene, so viele Kranke, die gebunden sind, ich werde mich vor Aufträgen nicht retten können. Super Sache, Herr. Ich bin unterwegs. Weg. Aber der Herr hat gesagt, erstmal in die Stille. Und erstmal musst du wissen, was du predigen sollst. Und dann sollst du predigen. Und danach geht's um Dämonen. Glaubst du ihm? Herr, kennst du unsere Zeit noch? Weißt du wirklich, was dran ist? Kennst du meine Nachbarn? Was denken die, wenn ich erstmal predige? Die sind krank, die brauchen Hilfe. Wir haben Krieg in der Ukraine, wir müssen Hilfsgüter senden, Herr. Predigen, das kommt später. Der Jesus legt die Reihenfolge hier fest. Gemeinschaft mit mir, predigen, Hilfeleistung. Wie denkst du? Glaubst du ihm? Jesaja fragt, wir kennen ihn. Wir haben erlebt, Gott handelt, ja. Frage ist, was machen wir damit? Glauben wir oder glauben wir nicht? Und wisst ihr, mit der Frage des Glaubens ist eine Frage verbunden, die sich durch alle drei Begebenheiten durchzieht. Das ist die Beziehung zu Gott. Und jetzt kommen wir zu diesem anderen Glauben. Nicht das Gott-Glauben, sondern an Gott-Glauben, an den Herrn Jesus-Glauben. Der Jesus ruft hier 12 Jünger. Waren die gläubig? Waren es gläubig? Manche ja, manche nicht. Zumindest, wir wissen es nur von einem einzigen, dass er nicht gläubig war. Judas Iskariot. Von ihm heißt es, dass er nicht gläubig war. Das lesen wir in Johannes 17, Vers 12 und 18, Vers 9. Da sagt der Jesus, ich habe einen verloren. Und da redet er direkt von verloren sein. Und in Johannes 6, Vers 70, da sagt er, einer von euch ist ein Teufel. Das müsst ihr euch vorstellen. Der Jesus ruft ihn und sagt, ich habe eine Aufgabe für dich. Wir können uns das fast nicht vorstellen. Aber es geht nicht um die Frage, dass der Jesus was falsch gemacht hat. Der Jesus hat ihn in eine Aufgabe reingerufen zu predigen. Ich glaube, Judas, ich weiß nicht, ob er das überhaupt richtig erfüllen konnte, diese Aufgabe, weil er es selber nie erfahren hat. Aber Jesus lässt es zu. Aber was Jesus nie gesagt hat, er hat gesagt, ihr zwölf seid alle errettet. Nie. Sondern er hat sie für eine Aufgabe gerufen. Wenn es um unsere Beziehung zu ihm geht, dann gibt es nur ein Mittel. Und das ist Glauben. Zwölf waren Jünger. Zwölf waren die geistliche Elite. Zwölf ragten heraus aus der ganzen Truppe. Und zu diesen zwölf zu gehören, war was super Privilegiertes. Aber es entschied nicht über die Beziehung zwischen einem von den zwölf und dem Herrn Jesus. Die Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und den Zwölfen entschied sich nur an ihrem Glauben, an dem Annehmen, dass der Jesus für sie gestorben war. Glaube. An dieser Stelle die Frage an dich. Ist dir der Arm des Herrn offenbart worden? Ja. Wo hast du ihn erlebt? Ja, ich höre zur Gemeinde. Ich bin in Grassau. Ich habe da sogar Aufgaben, ich predige. Stehe an der Kanzel, stehe vor Kindern, vor Teenies, im Hauskreis, mach bei Verteilaktionen mit, hab vielleicht ein Amt, Ältestenschaft oder was weiß ich. Also ja, ich bin dabei. Ich bin wirklich einer von denen. Zumindest im Freundeskreis. Da muss da alles passen. Vor 2000 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Menschen dort gelebt haben, aber da waren 12 rausgerufen, ganz nah bei dem Herrn Jesus zu sein, ihn intensiver zu erleben als alle anderen Menschen auf dieser Erde. 12 herausgerufen in den direkten Dienst von ihm. 12 herausgerufen, die waren die Elite. Und trotzdem war einer darunter, der war ein Teufel. Der hatte den Herrn Jesus nicht. Er hat nicht geglaubt, hat ihn beiseite geschoben. Ich weiß gar nicht, ob er ihn so direkt abgelehnt hat. Ich glaube nicht. Aber Judas hatte noch was anderes lieb, neben dem Herrn Jesus. Merkt ihr, und jetzt wird es schon intensiver für uns. Es geht nicht darum, dass Judas einer war, den Herrn Jesus nicht wollte. Aber der Judas wollte das Geld auch. Er war ein Dieb. Nun sagst du, ich klaue kein Geld. Ich weiß nicht, ob Judas Geld geklaut hat, aber er hat es lieber gehabt. Aber wie sieht es mit Zeit aus? Wie sieht's mit Freiheit aus? Wie geht's dir mit Dingen, die Gott eigentlich nicht für dich vorgesehen hat, aber wo dein Herz so dran hängt? Bist du ein Judas? Oder bist du ein Donnersohn? Einer, der für ihn brennt, der für ihn glüht. Wie ist es? Reicht es dir, zur Gemeinde zu gehören? Oder hast du eine echte Beziehung zu ihm? Gott hat seinen Plan erfüllt, seinen Teil erfüllt. Er hat dich viel erleben lassen mit dem Herrn Jesus. Er hat dir viele Dinge gezeigt in seinem Wort. Es gibt kaum eine Geschichte, mit der man dich noch hinterm Ofen herholen kann, weil du kennst die ja alle. Aber wie sieht's aus, wenn es ums Glauben geht? Bei den Jüngern standen zwei Fragen an. Glaube ich an ihn? Bin ich ein echter oder ein falscher 50er? Und dann die Frage, glaube ich ihm? Tue ich, wenn er ruft? Gehe ich oder gehe ich nicht? Die Frage stand an. Das ist die Botschaft, die dieser Text heute Morgen für mich hat. Nicht die Frage von Erwählung oder sonst irgendwas. Leg all diese Seitenschauplätze mal beiseite. Der Jesus ruft, gehst du. Und der Jesus sagt, es reicht nicht, dazu zu gehören zur Gemeinde. Du brauchst eine echte Beziehung zu mir. Und frag dich, ob du sie hast. Es ist keine Schande. Raus kommt's irgendwann sowieso, bei Judas auch. Konnte nicht verborgen bleiben. Du hast heute die Gelegenheit noch, endlich klar Schiff zu machen. Gottes Arm ist offenbart. Glaubst du? Gehen wir zu den Nächsten, den Angehörigen. Die kommen ja in zwei Abschnitten vor. Einmal in Vers 20 bis 21 und 31 bis 34. Und diese Gruppe von Menschen unterscheidet sich gar nicht weit von den Jüngern. Die glauben auch, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Die sind verwandt mit ihm. Cool, ne? Verwandt mit Jesus. Brüder, Schwestern. Privilegien, die noch längst nicht die 12 Jünger hatten. Aber die Frage ist, haben sie eine Beziehung zu ihm? Gottes Arm ist ihnen in besonderer Weise offenbart worden, aber haben sie eine Beziehung zu ihm? Und wenn du in die Bibel schaust, dann findest du eine erschreckende Antwort. Nein. Da heißt es, sie glaubten nicht an ihn. Seine Brüder glaubten nicht an ihn. Die Brüder kommen ja erst in dem zweiten Abschnitt so explizit vor, aber ich glaube, im ersten Abschnitt sind sie sicher auch schon mit gemeint. Aber da heißt es in Johannes 7, Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Wisst ihr, wann der Erste zum Glauben gekommen zu sein scheint? Genau wissen sie was nicht. Aber als der Jesus auferstanden ist, da heißt es, er erschien den Zwölfen und wem noch? Jakobus. Und Jakobus war einer von den Brüdern des Herrn Jesus, der hinterher der Schreiber des Jakobusbriefs war. Es war nicht der Jakobus, der Bruder von Johannes. Der war als zweiter Märtyrer genannt. Den hat der Herodes enthaupten lassen. Oder er ist auf jeden Fall enthauptet worden. Genau. Apostelgeschichte 12 müsste man da nachlesen. Menschen, die glauben, eine Beziehung zu ihm zu haben, weil sie eine Verwandtschaft mit ihm haben, müssen erfahren, es reicht nicht. Viel zu erleben mit ihm reicht nicht. Es reicht nicht, wenn du und ich aus einem gläubigen Elternhaus kommen. Bei uns waren schon immer alle gläubig. Ich glaube, meine Kinder waren schon als Kinder Gottes geboren. Die haben schon als kleinste Stöpsel gesagt, ich habe den Herrn Jesus lieb. Es war gut so, aber es kam der Tag, an dem sie sich entscheiden mussten, an dem sie mal sagen mussten, ich glaube dir, Herr Jesus, und ich glaube an dich, du bist für mich gestorben. Das ist einzig und allein der Schlüssel dazu, eine Beziehung zu ihm zu haben. Kommst du aus so einer gläubigen Familie? Sehr gut. Du hast Gottes Arm stärker erlebt als viele andere Menschen. Sei dankbar dafür. Gott hat dich vor vielem bewahrt. Gott hat in besonderer Weise sich dir offenbaren können. Nur die Frage ist, was machst du damit? Es reicht nicht. Seine Jünger glaubten nicht an ihn. Und wenn man hier seine Anverwandten sieht, die gehen ja recht weit. Ne? Da sieht man, wie ihr Glaube sich äußert. Sie sagen, Jesus, jetzt spinnt er. Er ist von Sinn. Und sie fangen an, ihn vor sich selbst schützen zu wollen. Kennst du das? Jetzt wird es doch ein bisschen extrem, oder? Mit dem Herrn Jesus. Seine Ansprüche, die er hat. Oh, allzu viel ist ungesund. Solche Gedanken kommen dann. Aber hier geht es darum, glaubst du ihm? Was machst du damit, dass er sich dir offenbart hat? Und wenn er dann mal ein bisschen Dinge tut, die du nicht nachvollziehen kannst, vielleicht ein bisschen zu fromm die Sache wird, dann merkst du plötzlich, was in deinem Herzen ist. Da haben hier die Verwandten gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen einschreiten. Jetzt schnappt er ein bisschen über. Die haben nicht direkt gesagt, er ist geisteskrank, aber er ist von Sinnen. Also irgendwie, jetzt sieht er die Dinge doch ein bisschen extrem, oder? Der Grad zwischen Hingabe und Fanatismus ist doch recht eng und jetzt scheint er überschritten zu sein. Und dann werden solche Leute offenbar. Leute, die meinen, sie gehören zu Christus, aber wirklich eine wirkliche Beziehung nicht haben. Schieb die Frage nicht weg. Worauf gründest du deine Beziehung zu Christus? Versteht mich nicht falsch, ich will euch heute Morgen eure Heilsgewissheit nicht nehmen. Aber solltest du dich in einer falschen wiegen, ist es gut, sich diese Frage zu stellen. Und wenn du echt dein Heil auf deinen Glauben gründest, dann werden diese Fragen dich nicht umschmeißen, sondern zu der Gewissheit bringen, ja, ich habe eine Beziehung zu ihm. Ja, ich bin sein Kind. So wie Jakobus das sagen konnte, nachdem er das Gespräch mit dem Herrn Jesus hatte. Und er ist in der Gebetsstunde zu finden und er brennt für ihn. In Apostelgeschichte 1, ich glaube Vers 17, findet man ihn schon bei den anderen Gläubigen. Ganz kurz hinterher. Sein Leben ist dadurch nicht umgefallen, dass der Jesus ihm begegnet ist und ihn gefragt hat, wie stehst du zu mir? Die dritte Gruppe, und dann wollen wir auch schon bald zum Schluss kommen. Die dritte Gruppe unterscheidet sich zum Glück so total von den ersten beiden Gruppen. Und ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel drüber zu sagen. Man könnte durch den Text noch gehen, dieses Gleichnis anschauen mit dem entzweiten Haus und so. Aber ich glaube, das spricht für sich selber. Und die Pharisäer sind ja auch eine Truppe, die bei uns nicht zu finden ist. Das waren Menschen, die den Herrn Jesus völlig abgelehnt haben. Die gesagt haben, ich will gar nichts mit ihm zu tun haben. Und als sie merken, Mensch, der tut Wunder, der tut Dinge, die sind nicht anders zu erklären, als dass er irgendwie doch eine Beziehung oder irgendwas von Gott ist, haben sie gesagt, das kann nicht sein. Das darf nicht wahr sein. Ja, irgendwie ist ihnen geschwant, ja, der Jesus muss ja wirklich der Messias sein. Weil ihnen fiel Jesaja ein, nicht nur 53, nein, in Jesaja staubt's gerade so davon, dass das, was der Jesus auf der Erde getan hat, seine Wunder, die Legitimation waren, dass er der Messias war. Wenn du mal Zeit hast, liest du Jesaja 29, Vers 7. Da ist davon die Rede, dass Lahme gehen werden können und dass Blinde sehen können. Wisst ihr, Totenauferweckung hat es im Alten Testament schon gegeben. Das war ein alter Hut. Das hat es schon gegeben. Aber dass Lahme gehen können und Blinde sehen können, das hat es noch nicht gegeben. Und darauf wartete die Menschheit noch. Und die Verse kannten die auswendig, kann ich euch sagen. Jesaja war ihr Steckenpferd. Aber sie haben gesehen, Gott handelt. Jetzt passiert das, was Jesaja gesagt hat, nicht nur in 29,7, 35,5, 42, Vers 7, 61, Vers 1 und noch weitere. Such sie dir selber raus. Gib einfach in dein Handy mal Blinde ein und schau und lies dann die Parallelverse dazu. Dann wirst du eine Kette von Versen finden, dass der Messias, wenn er kommen würde, Wunder tut, Heilungen tut, die nur der Jesus getan hat. Und in seiner Komplexität, in seiner Gesamtheit sowieso nur er. Elia hat auch mal einen Toten auferweckt, oder war es Elisa? Ne? Diesen Sohn von der Witwe, von der Tsunamitin, das war Elisa. Ne? Aber dass in der Gesamtheit diese ganzen Wunder geschehen, das gab es nur beim Herrn Jesus. Und sie wussten, wer er war. Sie wussten es wirklich. Und sie haben gesagt, nein, glauben wollen wir nicht. Sie lehnten ihn ab und haben gesagt, ich will es nicht wahrhaben. Und dann gibt es nur eine Erklärung, er muss vom Teufel gesteuert sein. Und sie haben gelästert in einer Weise, von der der Jesus nur sagt, ich warne euch davor, das wird nicht vergeben. Ich werde keinen Vortrag jetzt halten über Sünde, die nicht vergeben werden kann, weil ich es nicht kann, weil ich dafür, ja, weil es auch nicht meine Aufgabe ist. Und ich weiß, es gibt viele Christen, die haben Not damit und sagen, habe ich vielleicht keine Freude im Glauben, weil ich diese Sünde getan habe? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins. Ich weiß, wie du zur Freude kommst. Ich weiß, wie du zur Gewissheit kommst. Glaub an den Herrn Jesus. Und glauben kannst du. Ja. Also dann steht auch diese Sünde mit dem Heiligen Geist nicht bei dir an. Weil wenn du dich fragst, habe ich sie getan? Ich glaube, hast du sie nicht getan. Weil dann nämlich Gottes Geist noch in dir wirkt. Und dich fragt, wo fehlt's bei mir? Gottes Geist hat noch Zugang zu deinem Herzen. Lehn ihn nicht ab. Ich weiß, dass eine Sache dazu führt, dass Menschen in ihren Sünden bleiben und verloren gehen. Das ist, wenn sie sagen, ich will nicht glauben. Gott macht keine Zwangsbekehrung. Du darfst nicht glauben. Das ist erlaubt. Aber du wirst die Konsequenz tragen müssen. Du wirst nie eine Beziehung zu ihm haben. Er wird nie dein Heiland werden, wenn du ihn ablehnst. Deshalb heute Morgen so die Frage von diesem Text her. Worauf begründe ich meine Beziehung zu Christus? Worauf? Darauf, dass ich zur Gemeinde gehöre? Dass ich gläubige Eltern hatte oder dass ich sowieso alles besser weiß wie die Pharisäer. Die Bibel sagt im letzten Vers, und da möchte ich jetzt zukommen, wer den Willen Gottes tut, sagt der Jesus, der ist mein Bruder und meine Schwester. Der hat echte Beziehung zu mir. Verwandtschaftsbeziehung. Was bedeutet das? Wenn du einen Bruder oder eine Schwester vom Herrn Jesus bist, dann ist Gott dein Vater. Wie wird Gott dein Vater? Indem du den Willen des Herrn Jesus tust. Wie, muss ich jetzt doch Gesetze halten? Nein, nein, hier steht den Willen tun. Und was wollte der Herr Jesus? Was war sein Wille? Was war der Wille des Vaters? Dass wir an ihn glauben. Der Jesus sagt mal in Johannes 6, Vers 40, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Gott will nicht die guten Werke, damit du gerettet wirst. Er will deinen Glauben. Das macht deine Beziehung zu ihm aus. Und wenn du als Kind Gottes lebst, wirst du gute Taten tun, das ist klar. Heute Morgen die Frage, tust du seinen Wunsch, seinen Willen? Glaubst du an ihn? Dann hast du eine Beziehung zu ihm. Und möchtest du diese Beziehung pflegen? Möchtest du sie ausbauen? Dann glaube ihm. Wenn er vor dir steht und sagt, ich habe eine Aufgabe für dich, beuge dich. Überleg, was er schon alles für dich getan hat. Und sag ja. Und tu seinen Willen. Es wird dazu führen, dass du eine Beziehung zu ihm hast, die wertvoller ist als alles auf dieser Erde. Amen.